Am Meerschwein jedenfalls übt das Kind den Tod, hatte ich meine Mutter einmal zu einer anderen Mutter sagen hören, als sie gefragt wurde, ob ein Haustier eine sinnvolle Erwerbung sei und welche Erfahrung sie damit habe. Das ist ein Zitat aus dem Buch von Nora Gomringer mit dem Titel »Am Meerschwein übt das Kind den Tod«. In dem Buch schreibt die Autorin über den Tod ihrer Mutter. Sie schreibt ihr hinterher als vermissende Tochter, als wütende Frau, als verstummte Dichterin. So heißt es in dem Buch. Nora Gomringer ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag, freue mich sehr. Hallo.
Inwiefern können tote Tiere wichtige Erklärer des Übergangs vom Leben zum Tod denn sein?
Naja, weil ich so mitkriege, je länger ich mit dem Buch auf Lesereise gehe, dass das ganze Land voller Geschichten steckt, die damit zu tun haben, dass Kinder eben ein Haustier anvertraut bekommen. Ich glaube, an diesen Haustieren, seien sie groß oder klein, hängt sehr viel Existenzielles, das man gar nicht so richtig in Worte fasst oder fassen kann als Kind, sowieso länger nicht. Es hat mit der Aufmerksamkeit zu tun, die man dem Tier zuwenden muss, mit den vielen Verantwortungsgefühlen, die man hat und der Verantwortung, die man auch de facto hat. Also ich höre sehr viele Beichten auf diesen Lesereisen.
Ist ja auch ein großer Schock, wenn der Hund stirbt. Man ist 8, 9 Jahre alt und zum ersten Mal merkt man, wie grausam das Leben sein kann.
Ja, absolut. Und wie schnell vorbei. Ich kann mich an das Moment erinnern, das Meerschwein noch lebendig gesehen zu haben. Und der nächste Moment, da wird das Tier gepackt vom Hund und dann ist es tot im Garten. Und dass dieses Moment alles verändert, das Leben auslöscht, das sind die Härten, ja.
Darum geht es in Ihrem Buch, ein Schock, der alles verändert. Es geht um den Tod eines sehr nahen Menschen, wie eine Mutter eben ist. Wenn man das erlebt, in dem Augenblick kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weiterleben zu können, oder?
Ja, und ich weiß auch noch genau, wo mich das Telefonat erreicht hat, wie liebevoll mein Bruder sprach, wie tränenverschleiert mein Weg, mein versuchter Weg zurück zum Haus war, um dann alles in Gang zu setzen, sprich ja, eine Fahrt nach Hause, jemand zu finden, der mich dorthin fährt, weil ich merke, ich kann da nicht hinfahren und so weiter. Das ist immer dieser Moment.
Und man muss sich wieder zurück ins Leben kämpfen gewissermaßen. Das kann man tun, indem man Worte für die Trauer findet?
Ja, wenn es einem gelingt. Oft ist so viel Übung dabei und so viel Üben, so muss man sagen. Wieder üben, unter Leute zu gehen, üben, sich anzuziehen mit etwas, was einem irgendwie mal vorher gestanden hat und bei dem man versucht, wieder sich darin zu entdecken. Es kommt sehr auf den Grad der Traurigkeit und auf das Verheeren, das durch diese Trauer ausgelöst wird, wie schwer einen das mitnimmt.
Und man kann versuchen, Bilder dafür zu finden, die diese Trauer irgendwie bändigen oder domestizieren können. Sie schreiben davon, dass der Tod ein Gerichtsvollzieher sein kann. Sie haben das schöne Bild einer Schneekugel, das kennt man, die man schüttelt. Und das trifft für Sie auch die Gefühlslage?
Dieses Geworfenwerden und sich quasi in so einer großen Schneekugel befindlich fühlend, das war das. Das weiß ich, dass ich mich unglaublich trudelnd und verwirbelt fand, dass ich es erstaunlich fand, neben wem ich dann quasi landete, nämlich sehr nah an meinem Vater und an dem einen Bruder, quasi wenn sich der Staub und der viele Glitter und das ganze Gewirble quasi absenkt innerhalb so einer Schneekugel, wo man dann zu liegen kommt und wie man da zu liegen kommt.
Muss man wissen, und das schildern Sie auch in Ihrem Buch, dass Sie aus einer ja nicht ganz einfachen Patchwork-Familie stammen und Ihre Mutter und Ihr Vater in einer alles anderen als harmonischen Beziehung lebten.
Harmonisch ein paar Jahre und dann zum Glück immer wieder mal harmonisch, aber tatsächlich über lange Strecke sehr, sehr schwierig und belastend. Vielleicht für beide, aber ich habe tatsächlich nur die Mutterperspektive mitbekommen und die sehr intensiv. Ich habe eine leidende Frau da entdeckt und kennengelernt in meiner Mutter. Ich bin das letzte Kind und das einzige Kind von Vater und Mutter. Meine Mutter kam mit 2 Söhnen in die gemeinsame Ehe und mein Vater mit 5 Söhnen, von denen 3 ehelich und 2 parallel ehelich waren.
Welche Rolle spielt denn das Erinnern, wenn wir trauern?
Bei Fotos merke ich es. Ich habe so viele Fotos im Nachlass jetzt gefunden und habe die so vor mir. Und ich sehe eine Frau, die ich ja gar nicht kannte. Eine Frau, die 14, 15, 16, 20, 30 und dann auf einmal 40 war. Und mit 40 beginne ich sie quasi kennenzulernen. Da komme ich so in ihr Leben als Kind. Und diese Frau davor, diese ganzen Bilder, die mir davor etwas erzählen, das ist wie so ein Hinsehnen an Erinnerungen. Insofern hat das etwas sehr Köstliches, etwas Verführerisches. Und diese Sehnsucht Bedienendes, ich kann es nur so sagen, zum Erinnern und zum Trauern. Ich glaube, das eine ist auf derselben Waagschale mit dem anderen. Was dagegen aber steht, ist das Vergessen und auch zum Beispiel das Realisieren. Ich kann mich gar nicht mehr jetzt richtig an die Stimme meiner Mutter erinnern.
Das Vergessen ist ja wie ein zweites Mal, ein zweiter Tod, dass es plötzlich nicht mal mehr in Erinnerung da ist.
Ja. Auf der anderen Seite verändern sich diese Gefühle dazu auch. Also es ist schon wahr, was auch anfangs zitiert wurde. Ich bin auch eine wütende Frau. Die Betrachtung des Lebens dann aus der eigenen Warte und ich werde ja nicht jünger. Ich sehe so drauf und verstehe manche Entscheidungen des Lebens meiner Mutter oder im Leben meiner Mutter besser. Und manche finde ich schlimm gelöst. Da hat sie sich, man sagt das mit so einem Abstand, und auch aus der töchterlichen Warte, da hat sie sich, wie ich finde, falsch entschieden. Aber sie hat sich eben so entschieden.
Ihr Buch ist auch immer, das ist ja auch immer eine Art Auseinandersetzung mit den Dingen. Natürlich mit dem tiefen Trauern, dass man die Fragen, die dann vielleicht erst auftauchen, gar nicht mehr stellen kann. Das ist natürlich auch nochmal ein Schock, den man erlebt, oder?
Das stimmt. Die Quelle ist versiegt. Nicht dieser Mensch, mit dem man sich immer im Austausch befand und mit dem man sich also auch gerieben hat und an dem man sich hat abarbeiten dürfen, auch weil sie es zugelassen hat. Die ist nun fort. Und wie es so ist, mit aller Expertise und Qualifikation für Sachgebiete, sprich meine Mutter, die nicht mehr verfügbar oder da sind, vorhanden sind, ist das bitter. Ich habe das Gefühl, ich bin ausgebildet für Dinge, die obsolet sind. So komisch das klingt, das habe ich vor allem stark nach diesen 4 Jahren Pflege meines Vaters. Die Pflegezeit ist vorbei, mein Vater ist gestorben und man hat das Gefühl, alles, was ich da an Expertise mir erarbeitet und gelernt habe, alles, was ich von der Person weiß, ist verpufft. Beziehungsweise ist es nicht mehr wichtig für die Welt.
Welche Rolle spielt denn der Glauben oder kann Glauben spielen, wenn man trauert?
Ich war ganz bestärkt und ganz aufgehoben in kindlichen Vorstellungen von Trost. Ich habe nicht so feste Ideen davon, was nach dem Tod passiert, aber ich war viele Male getröstet, habe wirklich Kirche gebraucht als Ort. Vielleicht als würde man in einen Telefonhörer sprechen, bei dem man nicht so genau weiß, mit wem ist man eigentlich verbunden. Aber man spricht und spricht und fühlt sich da ganz richtig. Ich hatte gar keine Glaubenskrise nach dem Tod meiner Mutter und meiner Eltern, sondern eine Literaturkrise. Ich konnte nichts mehr mit meinem alten Leben, mit dem Schreiben, mit dem Lesen anfangen. Es hat mich geradezu abgestoßen.
Haben Sie dafür eine Erklärung gefunden?
Ich glaube, weil das immer die intensivste Form der Auseinandersetzung mit meinen Eltern war. Das war unsere Basis. Wenn die mit mir als Kind vielleicht nicht so viel anfangen konnten, was ihnen immer gut gefallen hat, war mit mir Literatur zu erleben, also mir vorzulesen und mir davon zu erzählen, was sie gerade bearbeiten, was ihnen da besonders vorkommt, was ihnen gefällt. Meine Eltern waren fröhlich lobende, glückliche Leser.
Und wie ist es ihnen gelungen, da den Weg zurückzufinden?
Der ist noch nicht ganz zurückgefunden. Das ist ein Schritt für Schritt. Und dann merkt man auch, ja, ich bin eben auch ein anderer Mensch und auch anderer Mensch geworden wieder. Meine Medien sind das Fernsehen, das Radio, das Kino. Und die Literatur ist Arbeit.
Diese Gespräche, diese Telefonate mit Gott, das ist doch ein Gebet auch. Ist das nicht auch eine Art von Beten?
Ja, immer. Also für mich liegt das auch ganz nah, auch meine Arbeit im Lyrischen, auch wenn manche Menschen natürlich meine Gedichte lesen und da entweder auch nicht so viel Lyrisches entdecken, so ist es immer ein Sprechen in Stimmen und ich glaube, es ist immer wieder der Versuch einer anderen Art von Ansprache an Gott oder verschiedene Heilige, ich habe ja auch ein Faible für Heilige und für mich ist tatsächlich das Schreiben etwas, was dem Gebet gleichkommt, es ist immer ein Ruf hinaus und die Hoffnung, da erhört zu werden, ja.
Ihr Faible für Heilige hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass in ihrer Kindheit ihre Mutter ihnen viele Märchen- und Heiligengeschichten vorgelesen hat. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Märchen und einer Heiligengeschichte?
Es geht natürlich märchenhaft zu, auch in den heiligen Geschichten. Das Ende ist wahrscheinlich das, was den Ausschlag gibt. Also hier haben wir es ja dann mit einer Art Genese zu tun. Und wie wird aus einem Mensch eine Marke als Heiliger, wenn ich es mal jetzt so ganz platt sage, wo das Märchen dann noch quasi eine andere Landschaft öffnet vielleicht. Gut, aber der Heilige und die Heiligengeschichte machen dann natürlich auch einen Zugang zum Feld des Glaubens auf. Manch einer findet über einen sympathisch dargestellten heiligen Menschen vielleicht genau sein kleines Nadelöhr, durch das er eben auch muss. Ich hatte immer die heilige Agnes bewundert. Ich fand das ganz spannend. Arme junge Frau.
Und doch endet Ihr Buch nicht mit der heiligen Agnes, sondern heiliger Franziskus, bitte bete für mich. Amen. Das ist der letzte Satz in Ihrem Buch.
Ja, das stimmt.
Das ist ja eine exponierte Stelle als letzter Satz. Warum haben Sie da diesen
Satz? Weil ich natürlich immer auf guten Beistand hoffe und weil das Buch hier und da eben auch diesen Scherz aufmacht, der kein so lustiger Scherz, sondern fast ein bitterer ist. Wir leben in einer Gemeinschaft auf diesem Planeten mit der Kreatur, mit nicht nur unseren Mitmenschen, sondern auch allem Kreatürlichen, was geschaffen und erhalten wird. Und wir haben die Auflage, uns zu kümmern und sind in einer Abhängigkeit auch voneinander. Aber auf der einen Seite Lernende, aber geben so viele Lehren dann auch wieder aus. Wir sind schwierige Mitbewohner auf dem Planeten für die Tiere. Es hat auch etwas mit dem Kalkül im Buch zu tun. Etwa ein Drittel davon ist am Anfang tierbesetzt und dann wird es sehr menschlich und kaum ein Tier taucht mehr auf. Aber zum Schluss möchte ich eben noch gerne nochmal da zurück rekurrieren. Und daher habe ich diesen Beistand gerufen.
Den Franziskus eben.
Den Franziskus.
Für die Tiere. Sie hatten ja auch während Ihrer Biografie häufiger mit Kirche zu tun. Da gibt es auch eine Schlüsselszene, ganz wichtig. Ihrer Mutter ging es sehr, sehr schlecht, als sie gefirmt wurden. Mhm. Das hatte eine besondere Bedeutung. Und da sind Sie aber einem sehr netten Pfarrer auch begegnet.
Ich bin in so einer Art katholischer Enklave aufgewachsen, in einem sehr protestantischen Dorf. Ich bin im oberfränkischen Wurlitz bei Rehau, bei Hof aufgewachsen. Und diese Welt, wie eine Art Abbruchkante war zwischen der damaligen DDR und der damals noch existierenden Tschechoslowakei. Wir waren seltsame Vögel, das muss man einfach sagen. Nicht nur wir als Familie, sondern wir auch als Katholiken. Wir hatten einen wunderbaren Pfarrer und mein Kindergarten war eben auch ein Kindergarten mit zwei Klosterschwestern. Das war schon beeindruckend und war meine kindliche Welt und sehr positiv besetzt, auch der Glaube da, sehr fröhlich eigentlich.
Und auch die Beichte, Sie schreiben über die Beichte. Viele haben Beichte in schlechter Erinnerung oder finden gar keinen Bezug mehr zur Beichte. Bei Ihnen ist das anders.
Ja, was für ein Geschenk, die Beichte zu haben und erleben zu dürfen, als Befreiung gegen Aufgabe. Schon als Kind hinreißend, dass ich mich da hineingeben durfte und mich gut und freundlich angeleitet fühlte. Ich war eher manchmal so vom Religionsunterricht irritiert, den wir so in der Grundschule hatten. Aber dann im Gymnasium wurde das alles wieder sehr gut gemacht von einem Herrn Dr. Scher. Das war rührend geradezu. Ich habe eigentlich ein großes positives Verhältnis sowohl zur Kirche als auch zur Schule. Ich bin in großen Institutionen bisher in meinem Leben gut aufgehoben gewesen, habe immer wieder das Glück gefunden, dort mit Menschen zusammenzukommen, die großherzig, intelligent, voller Witz und Fröhlichkeit waren.
Aber Ihre Messdienerinnenkarriere, die fand eher ein schnelles Ende.
Also ich habe das Ende als schnell beschrieben, aber tatsächlich war mein Weg hin zur Messdienerin länger und auch recht begeistert. Und dann gab es aber den Bischof Elmar Maria. Als Mädchen wurden wir gebeten, vom Dienst fernzubleiben während einer großen Feierlichkeit, dass er zu Besuch kam. Das war eine Enttäuschung. Da war meine Mutter dann auch voll des Spotts und hat also gesagt, wenn die Mädchen die ganze Zeit mitmachen dürfen und auch den Gottesdienst ja stemmen. Es ist ja nicht so, dass dann in so einer kleinen Gemeinde immer alle Messdiener ja schreien, wenn es um die Dienste unter der Woche auch geht. Dann war die einfach sehr enttäuscht davon auch. Und das hat sich mir eingeprägt, wie meine Mutter dann davon sprach und wie verletzt sie da auch war. Und dann bin ich weiter weggeblieben, ja.
Ja, aber auch als geschiedene Mutter war sie ja eine Verstoßene aus den Reihen der Katholiken.
Also ja, leider. Sehr leider. Also sie hat es sehr schön für sich zurückgefunden, die Liebe, eine Gegenliebe dann auch empfunden hat, so von der Kirche und durch die Kirche, weiß ich nicht. Aber meine Mutter wollte unbedingt verbunden mit der katholischen Kirche dann auch beerdigt werden und sterben. Ja.
Ja, das ist ja etwas, vor dem steht man ja ziemlich ratlos, weil man das ja alles nicht weiß, was man dann zu tun hat.
Absolut.
Wenn jemand stirbt.
Absolut.
Vielleicht was wissen vom Tod, aber nichts vom Beerdigen. Nehmen Sie dieses Kapitel.
Ja.
Welche Psalmen sagt man? Welche Lieder spricht man mit dem Pfarrer ab? Was bedarf der Klärung? Welches Kleid soll ich hier anziehen? Wie geht das mit den Traueranzeigen? Wie geht das alles?
Und man merkt ja, dass die verschiedenen Bestattungshäuser genau auf diese Fragen alle Antworten auch kennen. Und es beschämend ist, wenn man selbst so wenig Antworten darauf eigentlich treffen kann. Es ist alles immer so verständlich, weil alle ja auch in großer Aufruhr sind und natürlich nicht links von rechts kennen. Aber eigentlich, dass in den Familien so wenig darüber gesprochen wird, dass das nicht festgehalten ist, dass man nicht weiß, wie stehst du denn im Moment so dazu? Sag doch mal. Also ich versuche tatsächlich mit meinem Mann auch immer wieder so auf den gleichen Moment zu kommen und zu sagen, würde mir jetzt was passieren, ich wäre dir dankbar, würdest du die und die Art von Beerdigung denken und ich freute mich, wenn du ein Fest machtest oder eben ganz still für dich das entscheidest und so weiter. Jede Entscheidung, die da getroffen wird, finde ich wahnsinnig hilfreich und ein Zeichen großer Liebe und Zuwendung für die da bleiben werden noch eine Weile.
Also dieses Schweigen, dieses gesellschaftliche Schweigen, das Ausgrenzen des Todes. Natürlich ist es ein Skandal, keiner spricht gern drüber. Und doch lernt man vielleicht auch, wenn man einen Schock erlebt, lernt man auf ganz andere Weise vielleicht auch das Leben zu schätzen.
Das sehe ich absolut so, ja. Das erleichtert so vieles. Ich kann da gar nicht so mit ins selbe Horn blasen, denn immer mehr begegnen mir sehr aufgeschlossene Bestatter zum Beispiel, die eine neue Form von Bestatterwesen auch leben möchten, die im Leben schon Teil werden und werden wollen mit ihren Konzepten, die zum Beispiel ein Möbel anbieten, mit dem man auch quasi schon lebt und das ist dann später das Sarg oder so. Es klingt komisch, aber seitdem habe ich tatsächlich schon meine Schmuckurne gekauft, was mich so beschäftigt hat und es ist ein so schönes Objekt und ich bin froh, dass es da ist und uns gar keine Angst macht, sondern es ist einfach da und wenn dann es Zeit wird, dann werde ich da sehr schön in Papier gefaltet. Das finde ich rührend und wunderbar. Und ich bin sehr froh, dass es da mutige Menschen gibt, die das als Konzept entwickeln und dann auch in der Welt vorstellen und auf großen Kongressen das mittragen, dass das Publikum kurz den Atem anhält und denkt, huch, was ist jetzt da? Aber genauso ist es richtig. Über das Leben so sprechen wie auch über den Tod, weil es so fest zueinander gehört und doch unglaublich ist, dass das die andere Seite der Medaille sein soll.
Das ist Unzumutbare, denn eines ist ja gewiss, wir werden sterben und da können die Helden in Silicon Valley noch so viel und so lang experimentieren und erfinden und sich einfrieren lassen.
Das ist, finde ich, sowieso großartig, die Vorstellung, dass man den Kopf sich einfrieren lässt, auf das dann irgendwann ein Körper käme. Und also ist ja verrückt, wahnsinnig.
Ein Satz muss ich auch noch zitieren zu Ihrem Verhältnis zur Kirche. Pfarrer Pfister, von dem wir gerade sprachen, wusste, dass ich Katholikin bleiben würde, wenn ich nicht gehindert würde, eine von denen zu sein, die sich das Katholischsein kritisch anformen, in einem akzeptablen Rahmen, aber ja anformen. Ich fand den hymnischen Ton von Gebeten faszinierend und liebte die komplizierte und zugleich mystische Sprache der Liturgie. Welches Verhältnis haben Sie denn heute zu Glaube und Kirche?
Dasselbe. Wie schön, oder? Dass ich jetzt 46 bin und sich eigentlich davon ganz vieles erhalten hat. Ich bin da immer noch gut aufgehoben. Ich befrage mich natürlich und werde ganz oft befragt, auch in dem Sinne von, wie kann man als Feministin in der Kirche sein? Ich frage mich, wie kann man gerade als Feministin nicht in der Kirche sein? Wo man doch eigentlich nah an dem sein will, wo es brennt, wo man denn tatsächlich hingucken muss und sollte und jetzt ja auch viel ganz anders moderiert das kann. Von daher, ich bin immer noch eine Faszinierte.
Welche Beziehung haben Jesus, Gott und das Meerschwein?
Das Meerschwein könnten ja wir alle sein. Das sind dann wir als Gesamtpopulation der Menschheit. Alle Gegangenen und alle Präsenten und alle Zukünftigen. Ja, und Jesus und Gott, die sind, wenn es gut läuft, gute Hirten und gute Kleintierzüchter. Und uns wohlwollend an der Seite.
Sie sind mit dem Buch auf Lesereise auch. Es ist natürlich auch ein persönliches Buch. Wie geht es Ihnen, wenn Sie damit auf Lesereise sind? Wie erleben Sie das, immer wieder daraus vorzulesen? Das muss ja anstrengend sein auch.
Ja, es ist aber auch ein Geschenk, dass überhaupt jemand sich mit dem Schmerz einer anderen Person auseinandersetzen möchte, dass er sich das anhört, vielleicht auch erstmal kritisch und dann bemerkt, huch, es unterhält mich ja auch. Also dieses Buch soll und will auch unterhalten. Meine Mutter hat da ganz streng Wert drauf gelegt, dass man niemals langweilt und auch mit Ironie und auch einer eleganten Haltung zu all den Schrägheiten im Leben hoffentlich es meistert. Von daher, für mich ist es immer wieder ihr begegnen dürfen, denn man darf das nicht verkennen. Meine Mutter ist jetzt 5 Jahre tot. Oh nee, bald werden es 6. Ja, 6 Jahre tot. Und dann ist es tatsächlich so weit, dass die Menschen sagen so, ja, es ist irgendwie unangenehm, wenn man sie erwähnt. Alle denken dann, ich würde sofort in Tränen ausbrechen oder so am Tisch. Und die Familie ist ein bisschen weitergezogen, auch in ihren akuten Problemen und Themen. Und dann ist das für mich eine Freude, von meiner Mutter erzählen zu dürfen und zu können und auch von ihr als starke Person, die eine schwere Depressionsbelastung gut überstanden hat. Es hat lang gebraucht, aber sie ist wieder gesund geworden. Und auch das verdient gerade in einer Zeit, in der wir eigentlich manche Diagnose über die Leute sprechen und dann denken, das war's. Das wird nie mehr besser, das bleibt jetzt immer so. Das hat sie sehr gut hinbekommen. Eben durch all die Dinge auch, die diese Gesellschaft auch bieten kann. Gute Ärzte, eine sich weiterentwickelnde Medizin, eine Offenheit, was psychische Leiden angeht und eine Familie, die sich umbauen musste, um diesen Menschen dann eben auch gut aufnehmen zu können wieder. Ja.
Vielen Dank, Nora Gomringer. Am Meerschwein übt das Kind den Tod, heißt das Buch. Ein bewegender Nachruf, das heißt Nachruf ist falsch, als Untertitel nach Ruff heißt es. Was bedeutet das, dieser Untertitel?
Das englische Ruff ist ja ein bisschen das Gegenteil von smooth, also das Gegenteil von geglättet und rund. Ein amerikanisches Wortspiel, also es ist eben kein Nachruf im Sinne von ich rufe nach, sondern es ist ein Nachruff. Es ist nicht so ganz glatt und gerade.
Also ein Nachruff auf den erschütternden Tod der Mutter, ein Trauerbuch. Ein Trauergesang, ein Lebens- und ein Glaubenszeugnis, ein Hymnus an die Mutter, geprägt auch von der Suche nach dem, was uns über das Alltägliche hinausführt. Ein Versuch, den Skandal des Todes zu überleben, auch eine sprachliche Explosion. Das Buch »Am Meerschwein übt das Kind den Tod« von Nora Gomringer ist im Verlag Woland Quist erschienen. Es hat 206 Seiten, kostet 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich.